Willkommen zu meinem Podcast Erkennen, Erinnern, Erleben, der Weg zu dir selbst. Mein Name ist Vitali Deifel und ich bin Mindset Coach für eine tiefgründige und nachhaltige Veränderung. Heute habe ich die Damaris Ludwig bei mir zu Besuch und wir sprechen über ein sehr schönes Thema. Hochsensibilität einfach mal Pause drücken. Bevor wir starten, würde ich einfach mal sagen, stell dich doch einfach mal vor, wer du bist und ja, stell dich doch einfach mal bitte vor.
Ja, erstmal vielen, vielen Dank für diese Einladung in deinen Podcast. Und ja, ich bin Damaris und ich bin psychologische Beraterin und Coach für hochsensible Frauen, wobei ich meistens eher sage feinfühlige Frauen. Und ich arbeite hauptsächlich an den Themen Stress, also wie werde ich mein Stress los? Wie kann ich als hochsensible und vor allem auch ambitionierte Frau erfolgreich sein, ohne permanent reizüberflutet zu sein und auch meine Freizeit mehr zu genießen? Genau, das ist so das, was ich mache. Und ich glaube, der Rest wird
das
sich
ergibt sich
wahrscheinlich
bei den
gleich
Fragen.
Im Gespräch ergeben.
Ja, tatsächlich, selbst zu mir, ich habe früher mich auch irgendwie als hochsensibel bezeichnet, aber das kommt gleich bei den Fragen auch noch dazu. Aber ich habe mich auch nie wirklich, wie soll ich sagen, analysieren lassen oder irgendwo, ich dachte, das ist es. Und ich glaube, oft ist da auch ein Trugschluss dabei, dass wir zu schnell Entscheidungen treffen. Das, glaube ich, will ich auch später noch thematisieren oder eigentlich schon mit der ersten Frage. Erklär mir bitte, was genau Hochsensibilität bedeutet, damit wir hier auch von Anfang an klar sind.
Ja, genau. Wie du gerade schon gesagt hattest oder vielleicht so ein bisschen angerissen hast, viele Menschen haben Schwierigkeiten, sich selber als hochsensibel zu bezeichnen, sind sich nicht sicher, will ich mir diesen Stempel aufdrücken, bin ich das, will ich das sein? Und im Endeffekt möchte ich jedem an dieser Stelle mitgeben, es ist kein Stempel. Nutze es für dich oder nutze es nicht. Also Hochsensibilität ist ein Persönlichkeitsmerkmal, ist keine Krankheit, sondern ein Persönlichkeitsmerkmal und bedeutet letztendlich Folgendes, dass du in dem Fall mehr aufnimmst als andere. Das heißt, deine Außenwahrnehmung und deine Innenwahrnehmung ist geschärfter. Und mehr bedeutet es nicht. Das heißt, zum Beispiel Geräusche, Gerüche, visuelle Reize, also alles, was im Außen passiert, wird stärker wahrgenommen, weniger gefiltert durch das Nervensystem und auch alles, was in deinem Körper vor sich geht. Das heißt, vielleicht zum Beispiel Verdauung oder irgendwelche Krankheiten, die sich im Körper anbahnen, auch das wird früher wahrgenommen, weil das Nervensystem das weniger wegfiltert. Und das ist Hochsensibilität. Und viele machen da noch Hokuspokus drumrum. Das könnte eine Folge von Trauma sein. Das ist irgendwie dies oder jenes. Diese ganzen Interpretationen, die auf diesem Begriff liegen. Und das finde ich total schade, denn es ist nicht mehr als das Persönlichkeitsmerkmal. Was bedeutet, du nimmst mehr wahr. Punkt.
Danke für diese einfache Erklärung. Weil ich denke, das ist auch der entscheidende Punkt. Wir haben eine Tochter, 2,5, und stellen auch oft fest, dass, und parallel lese ich gerade auch ein Buch, und da geht es auch so um das Thema Kindheit, dass Kinder heutzutage frühestmöglich dann erkannt werden. Vielleicht sind das irgendwelche Symptome und da wird angegangen, dass vielleicht wahrscheinlich viel zu früh, viel zu schnell irgendwas diagnostiziert wird, irgendwas verschrieben wird, wobei das doch was etwas Normales ist. Du hast es ja schon angerissen, wie stelle ich fest, ob ich hochsensibel bin. Ich denke mal, da gibt es gewisse Tests. Muss man da jetzt zum Psychologen gehen? Reicht da so ein Schnelltest im Internet?
Bitte, bitte geht wegen Hochsensibilität nicht zum Psychologen. Ja, es reicht ein Schnelltest im Internet, sich da selbst mit zu beschäftigen. Wie gesagt, es ist keine Krankheit. Es ist einfach ein Persönlichkeitsmerkmal. Das ist das Gleiche, wie wenn jemand sagt, ich bin ehrgeizig. Ja, was macht nun Ehrgeiz aus? Mache ich da einen Test zu, weil ich ehrgeizig bin? Kann man machen. So, was macht einen ehrgeizigen Menschen aus? Oder was macht einen sehr, was gibt es noch für Persönlichkeitsmerkmale? Nenn mir eins. So, wir gehen deswegen auch nicht gleich zum Psychologen.
Ehrgeizig, fokussiert, diszipliniert.
Genau. Und hochsensibel sein ist auch ein Persönlichkeitsmerkmal. Und dieser Begriff ist ein bisschen schlecht gewählt. Also der Begriff der Hochsensibilität kommt von einer Forscherin. Elaine and Aaron, und sie hat diesen Begriff geprägt. Es wurde übersetzt von highly sensitive person, also eigentlich
Okay.
hochsensitive Person und nicht hochsensible Person. Und im Deutschen denkt gleich jeder so, ich bin zu sensibel, ich bin zu emotional, ich bin weinerlich oder irgendwie nicht richtig. Und eigentlich geht es um diese Sensitivität bei der Hochsensibilität
Gut, dass du es
viel
erwähnst.
stärker. Und ganz oft mischt sich natürlich die Hochsensibilität, also diese starke Reizwahrnehmung, mit Konditionierung. Das heißt, deswegen, weil ich natürlich mehr wahrnehme und vielleicht schneller reizüberflutet bin, mischt sich das mit der Konditionierung. Und dadurch bin ich vielleicht schneller weinerlich, aber das ist eigentlich nur wieder ein Resultat aus verschiedenen Dingen, die zusammenwirken.
Ganz
Ja.
ehrlich, wenn ich zurückblicke, ich habe gefühlt bis zum 32. Lebensjahr, dazu war, habe ich auch schon viele Folgen aufgezeichnet, mich selbst irgendwo auch bekämpft, weil ich nicht verstanden habe, wer ich bin, was ich bin und warum ich so bin, wie ich bin, ob es jetzt Hochsensibilität ist oder nicht. Stimmt. Ich bin sehr empathisch und habe einen sehr guten Zugang zu Emotionalität im Außen. Ich spüre und sehe und nehme Menschen wahr. Und ich habe das nie verstanden. Ich war auch sehr weinerlich. Und als Junge, das kannst du nicht bringen. Also,
Ja.
das wird nicht so gesellschaftlich toleriert. Bei Mädchen vielleicht anders, aber das ist so auch schwer, etwas auch anzunehmen, glaube ich, oder? Das nicht gerade positiv dargestellt ist, wie ich bin stark. Naja, Stärke ist super, aber Hochsensibilität gesellschaftlich.
Ja, definitiv. Also es gibt verschiedene Studien dazu, aber die meisten Studien weisen darauf hin, dass wohl circa jede fünfte Person hochsensibel ist. Das heißt Männer und Frauen gleichermaßen oder non-binäre Menschen, also jeder fünfte Mensch, also relativ viele Menschen. Und
Krass.
also jeder kennt in seinem Umfeld mindestens wahrscheinlich 5, 6, 7, 8 Personen, die hochsensibel sind, und keiner spricht darüber, weil die wenigsten eben diese Ausprägungen kennen. Und du hattest mich noch gefragt, wie kann ich es noch erkennen? Geh mit 10 Menschen in einen Raum und hab eine nervende, tickende Uhr im Raum. Sehr wahrscheinlich werden 1 bis 2 Personen mega genervt und gestört sein von dieser Uhr. Und das sind die 2 Hochsensiblen im Raum, die es wahrnehmen.
Das wäre der einfachste Trick oder Möglichkeit herauszufinden. Die werden schneller von etwas
Genau.
getriggert. Das heißt im Endeffekt, was ich jetzt für mich auch verstehe, ist, wenn ich feststelle, dass ich schnell von etwas getriggert werde, könnte es ein Anzeichen sein für. Kann man das so einfach sagen?
Würde ich jetzt auch noch nicht direkt sagen. Also hinter dem Wort Trigger, also ich komme darauf an, was du mit Trigger meinst. Unter
Eine Uhr,
Trigger
die mich
verstehe
triggert,
ich,
heißt, dass es mich reizt.
ja, genau. Also wenn du mit Reizen meinst, da ist was und ich nehme es erstmal wahr. Die Frage ist noch, wie gehst du damit um? Weil, und jetzt kommen wir nähern uns langsam diesem Thema auf Pause drücken. Denn es ist ja so, wenn ich als hochsensibler Mensch unterwegs bin, wir Menschen haben alle wie so eine innere Batterie. Wir haben eine Batterie, wir haben unsere persönlichen Akkus.
Ja.
Und ich würde einfach das so sagen, dass hochsensible Menschen einen schnelleren, also der Akku ist schneller leer, dadurch, dass mehr Reize aufgenommen werden. Und wenn mein Akku vielleicht nur noch bei, in Anführungsstrichen, 10% ist und ich gehe trotzdem unter ganz viele Menschen und dann tickt noch eine Uhr, dann bin ich natürlich schnell getriggert, schnell gereizt und will einfach nur weg. Eine andere Person ist vielleicht noch, die nicht hochsensibel ist, vielleicht noch bei 30% oder 50%, weil da einfach nicht so viel in diesen Trichter reingeht. Und vielleicht nimmt die gewisse Sachen unterschwellig auch wahr, aber dann triggert es eben nicht so, wenn wir jetzt wieder auf den Trigger kommen. Ja.
Ich habe tatsächlich eine Frage stehen, die du so gesehen beantwortet hast, möchte das aber noch mal einzeln für sich stehen lassen. Ist Hochsensibilität eine Erkrankung oder eine Superkraft? Das hast du ja schon angerissen, aber ich will es nochmal, dass du auf den Punkt das bringst, wie du es siehst.
Ja, also Erkrankung schon mal auf gar keinen Fall. Und im Gegensatz zu einigen Coaches am Markt habe ich mich ja sehr viel damit beschäftigt. Es ist eben auch keine Folge von Trauma und Konditionierung, sondern was Angeborenes. Also es ist ein angeborenes Persönlichkeitsmerkmal, mehr wahrnehmen zu können. Und Dementsprechend, wenn du, ich, wir Betroffene damit umgehen können, eine mega Superkraft. Also ich liebe es, feinfühlig zu sein, und auch die Menschen, mit denen ich arbeite, die verstehen, wie sie damit umgehen, lieben es. Denn es birgt halt total viele Stärken und Möglichkeiten unter der Voraussetzung, dass du in deinem Körper spürst, wo dein Akku ist. Also wo ist mein persönlicher Akku? Stehe ich gerade bei 70, 80%? Wenn ja, dann kann ich mich mehr Reizen aussetzen. Aber die Voraussetzung ist, spürst du deine Akkus? Und das tun viele hochsensible Menschen einfach nicht, weil sie sich gesellschaftlich geprägt immer wieder in diese lauten Situationen begeben oder denken, sie dürfen sich nicht zurückziehen oder oh, es ist peinlich, jetzt mir eine Pause zu nehmen und Nein zu sagen. Deswegen, es ist eine Superkraft, insofern wir alle verstehen, wo stehe ich gerade? Habe ich genug Power für dies oder jenes? Und dann ist es eine Superkraft, weil dann sind wir in der Lage, Menschen gut zu lesen. Wir sind in der Lage, uns selber gut zu beobachten, weil wir uns selber gut fühlen können und gleichzeitig die Person gegenüber gut zu lesen. Voraussetzung, wie gesagt, Körpergefühl und aber auch Ego beiseite packen können, das heißt, sich selber gut aus der Vogelperspektive betrachten können. Und dann ist es eine absolute Superkraft.
Und das Wichtige ist ja halt wie innen wie außen. Das heißt, wenn ich meine Superkraft lerne zu beherrschen oder sie zu kontrollieren, dann kann ich ja auch nach innen blicken und sowohl nach außen blicken. Das heißt, ich kann mich rein theoretisch besser verstehen, lesen und dementsprechend auch in derselben Qualität die andere Person sehen. Seitdem ich eine Tochter habe, beschäftige ich mich auch selbst sehr viel mit dem Thema inneres Kind. Und ich habe für mich das so ein bisschen so definiert, gesellschaftlich wird uns immer gesagt, Stärken, Schwächen. Ich gehe sogar hin und sage, es gibt keine Stärken, Schwächen, es gibt Eigenschaften. Und uns wird nicht überall oder in den klassischen Schulsystemen beigebracht, wie wir mit unseren Eigenschaften umgehen können, sollten. Und so sehe ich halt auch die Hochsensibilität als eine Superkraft. Das heißt, du brauchst nur die richtige Schule, die richtigen Menschen, die richtigen Mentoren, Coaches, whatever, die dir einfach nur zeigen, dass das, was du hast, keine Stärke oder Schwäche ist, frei losgelöst von diesen Begriffen, sondern dass es eine Eigenschaft ist, herausfinden, was sie kann, wo sie ist und dass du sie dann stärkst. Weil wenn du dann, es gibt von Einstein so ein schönes Bild, da sitzen mehrere Tiere nebeneinander, ein Fisch, ein Krokodil, ein Giraffe, ein Affe und so weiter. Vielleicht kennst du das. Und der Schiri sagt dann halt, kletter den Baum hoch. Ja, was soll der Goldfisch dann tun? Und so ist es ja auch ein bisschen mit der Hochsensibilität, wenn du unter Leuten bist, wo das Thema nicht wichtig ist, wo es nur um den Verstand, um den Ego geht, dann bist du da wirklich der Goldfisch, der den Baum hochklettern muss. Aber wenn du dann ins Wasser gesteckt wirst, dann bist du, das ist so, was ich für mich verstanden habe, auch durch meine Tochter, es schnellstmöglich herauszufinden, welche Eigenschaften sie hat, sie zu stärken, als sie gesellschaftlich glatt zu bügeln.
Ja,
Wie siehst du
total.
das?
Oh, da sind gerade so viele Punkte, wo ich gerne drauf eingehen wollen würde.
Kannst du ruhig
Wo
machen.
fange ich denn, wo fange ich denn mal an? Ich habe letztens, ich fange erstmal damit an, ich habe letztens irgendwo einen Beitrag gesehen, war das Bushido? Ich weiß nicht, irgendwer hat ein Kind, was Hochsensibilität in Anführungsstrichen diagnostiziert bekommen hat, und die haben da voll das Drama draus gemacht. Oh Gott, unser Kind hat Hochsensibilität. Und ich so, oh Gott. Oh Mann. Deswegen fand ich diesen Ansatz
Traurig.
von dir gerade so schön zu sagen, ich finde es zum Beispiel auch für Kinder gar nicht, ja doch, es ist schon gut zu wissen, wenn sie hochsensibel sind, aber ich würde es dem Kind gar nicht so als Stempel aufdrücken, weißt du, dass du das merkst, wenn das Kind hochsensibel ist, ist zwar schön, aber nicht so diesem Kind das jetzt eintrichtern und da reingehen, sondern mehr zu gucken, wo sind die Eigenschaften, vielleicht eher zu sagen, oh, wir spüren beide, du brauchst mehr Rückzug, mehr Ruhe, und da dann gucken, wie können wir das, wie kannst du für dich einfach ein schönes Leben haben? Denn ich finde auch gerade im Schulsystem, weil du es gerade angesprochen hast, ich zum Beispiel, ich war in der Schule super introvertiert. Ich habe mich nie gemeldet, weil ich es gehasst habe, die anderen Menschen in meinem Augenwinkel zu sehen, wie sie gucken, während ich Antworten gebe und so weiter. Also ich war ein total schüchternes Kind in der Schule und ich habe es gehasst, an die Tafel zu gehen. Und für mich, meine Stärke lag dann in den Hausarbeiten, in den Arbeiten selbst, also wo ich einfach schreiben konnte. Aber diese mündliche Beteiligung und dieses im Rampenlicht stehen, oh, das war für mich schrecklich. Schrecklich. Ich weiß nicht, vielleicht ist es bei deinem Kind auch so. Das sind so gewisse gewisse Punkte, die da schon darauf hinweisen können. Ne? So da, okay, da liegt nicht meine Eigenschaft, dieses vor Menschen großartig reden. Und was hattest du gerade noch gesagt? Oh Gott, da wollte ich auch noch drauf eingehen. Jetzt habe ich es vergessen.
Ich habe es einiges gesagt.
Aber
Ich
ja.
würde nur ergänzen zu der Tochter. Wir sind so weit und stehen dazu, wirklich schon fast zu 100%. Wir werden unsere Tochter nicht in den Kindergarten schicken.
Ja.
Und über die Schule, Schulzwang, mehr ist es nicht in Deutschland. Wir denken auch darüber nach, ob wir auch sie dorthin schicken, weil je mehr du dich mit deiner Persönlichkeit beschäftigst, mit Stärken, Schwächen und dem ganzen System, umso mehr stellst du fest, dass dieses System, wie es ist, ein Ziel verfolgt, aber sich nicht mit uns identifiziert, wie wir es uns vorstellen. Wir wollen die
Ja.
Eigenschaften unserer Tochter wahrnehmen und sie stärken und nicht, dass es glatt gebügelt wird für das große Ganze. Deshalb, unsere
Ja.
Tochter kommt gar nicht in den Kindergarten. Sie hat Zugang zu sehr vielen Kindern, zu sehr vielen sozialen Bezugspersonen, aber das klassische Kindergartensystem, no way. Nee, nee, nicht nach dem, was ich erfahren habe und gelesen habe. Vielleicht hast du jetzt wieder den Gedanken wiedergefunden.
Tatsächlich schon. Ich habe ihn
Juhu!
wiedergefunden. Danke.
Weil
Yes.
meistens kommt es immer am Ende der Folge so, hätte ich, ah ja.
Genau, mit dem Glattbügeln.
Ah ja.
Ja, auch sich selber als erwachsener Mensch wirklich nochmal zu hinterfragen, wo liegen meine Eigenschaften? Ich mag es schon tatsächlich auch Stärken zu sagen.
Ja,
Ich
kannst du
finde
ja
es
ruhig
nicht,
machen.
ne? Ich finde Stärken schon gut. Und einfach zu schauen, auch später im Berufsleben, dass ich mich nicht in etwas reinpresse, wo ich glaube, dass ich dahin müsste. Weil wir befinden uns ja immer wieder auf so einem Wachstumsweg und entwickeln uns. Und es gibt so Berufe, die für hochsensible Menschen nicht geeignet sind. Und das liegt tatsächlich da jetzt nicht an diesen Stärken, Schwächen, sondern wirklich an diesem Merkmal von, ich nehme mehr auf. Das heißt, für hochsensible Menschen ist es ganz schlecht, in Großraumbüros zu gehen. Für hochsensible Menschen ist es unfassbar schlecht, zum Beispiel von morgens 7 bis abends irgendwie 18 Uhr, ja, zum Beispiel im Krankenhaus mit Piepen dort, dann noch läuft jemand da rum, dann fragt dich jemand noch was. Es gibt einfach tatsächlich hier in diesem Fall so ein paar Beschränkungen, weil Hochsensible dort permanent Reizen ausgesetzt werden würden und das Nervensystem ist dann abends down. Und ich glaube, da ist es schon super wichtig, die eigene Grenze zu kennen und sich auch einzugestehen, das geht für mich nicht. Unabhängig davon, ob ich den Job vielleicht gut finden würde, aber das geht für mich einfach nicht.
Meine Freundin hat, wo wir uns kennengelernt haben und unsere Beziehung, unsere Reise gestartet ist, einen Satz gebracht, der mich sehr geprägt hat. Topfschlagen auf dem Minenfeld. Hochsensibilität ist so ein bisschen halt auch, wenn du dir deine eigenen Knöpfe nicht bewusst bist, die Themen, die dich sehr, wo du sehr sensibel bist, und dann noch einen Job hast, der da regelmäßig drauf drückt, dann ist es ja kein Wunder, dass
Ja.
du durchgehend unglücklich bist, durchgehend ausgesaugt bist. Wenn du dann noch keine Wahrnehmung dazu hast, dann ist es ja kein Wunder, dass du morgens den Tag startest, nur über die Arbeit nachdenkst, schon leer bist, auf der Arbeit kaputt bist. Und ganz ehrlich, ich bin ja halt auf vielen Plattformen unterwegs, wertungsfrei, und ich sehe so viele Menschen, jünger, älter, gleich alt, und denke mir, ey, du bist gleich alt und siehst so verbraucht aus. Unabhängig der Vergangenheit, denke ich mir schon, je mehr Bewusstsein du hast, umso mehr achtest du mehr auf dich, deine Gesundheit und den Energiefluss.
Ja.
Sonst wirst du komplett ausgesaugt von. Oder umgekehrt, du lässt dich auch aussaugen, weil du dir das nicht bewusst bist, ne?
Genau. Ja, genau.
Wie wird Hochsensibilität in der Gesellschaft wahrgenommen? So von wegen, stell dich nicht an und funktioniere. Hast du damit schon mal Kontakt gehabt?
Ja, also Hochsensibilität allein schon durch den Begriff ist natürlich eher negativ konnotiert. Also die meisten empfinden das als ja, hochsensibel, das klingt schon weinerlich irgendwie.
Du
deswegen
Weichei,
wollen
ne?
die meisten sich selbst diesen Stempel nicht aufdrücken. Also wenn jemand sagt, ich bin hochsensibel, dann wird es auch direkt so als Ausrede vielleicht wahrgenommen. Als ich zum Beispiel Coaches hatte, die dann gemerkt haben, sie sind hochsensibel und sie haben es ihrem Umfeld mitgeteilt. Aha, jetzt hast du noch eine Ausrede zum Faulsein. Also solche Bemerkungen können dazu kommen. Und deswegen ist es eigentlich so wichtig, diesen Begriff nur für sich selbst zu nutzen. finde ich. Und gar nicht unbedingt, das muss das Umfeld gar nicht wissen. Für dich selbst ist es wichtig, dass du weißt, wie du mit dir umgehst. Genau.
Und trotzdem würde ich auch noch hinzufügen, ich habe jetzt auch in der Vergangenheit einige Entscheidungen getroffen, die mich an den Punkt geführt haben, dass, und die Entscheidung war am Ende in meinem Leben, dass ich mich dann auf der Grundlage der Entscheidungen mich von vielen Menschen trennen musste, weil es einfach am Ende nicht hätte funktionieren können. Und wenn ich merke, dass beispielsweise ich habe dann angefangen, Sport zu machen, regelmäßig Sport. Und in meinem Umfeld war das nicht so präsent, das war eher so ganz gechillt. Ich habe jetzt gearbeitet, dies und jenes. Da habe ich gemerkt, irgendwann kam der Punkt, dass die Gemeinsamkeiten immer weniger wurden und ich mich von den
Ja.
Menschen irgendwie natürliche Selektion getrennt habe. Vielleicht auch ein Impuls, wenn du irgendwo wahrnimmst, dass du vielleicht eine Eigenschaft hast, Stärke, Hochsensibilität, kommt der Punkt irgendwann. Muss nicht sein.
Ja.
Kann bleiben.
Ja.
Aber sich von
Ja.
Menschen zu lösen, ist einfacher, als sich selbst dann zu verbiegen auf Biegen und Brechen.
Definitiv.
So, jetzt kommen wir so ein bisschen mehr zum Persönlichen, zu dir. Was war dein persönlicher Auslöser, Schmerz, dass du dich diesem Thema angenommen hast? Ich würde ja
Ja.
ganz gerne sagen, aus Leichtigkeit kommt noch mehr Leichtigkeit und wir fliegen mit unserem Bullshit. Also, ich bin Optimist, aber bei mir entstand all das, was jetzt ist, aus einem tiefen Schmerz. Und ich glaube, so viele
Ja.
Gespräche, die ich hatte, ist Schmerz der größte Antrieb. Wie war es bei dir?
Ja. Ja, auch definitiv. Ich bin überhaupt erst auf das Thema gestoßen, aufgrund von einer ja, sehr großen Lebenskrise, würde ich jetzt mal
Wie jung
in
warst du
meinen
da?
Augen sagen. Wie jung ich da war, wie alt ich da war. Es war
Jung.
vor sechs, vor circa sechs Jahren. Ich glaube jetzt vor 6 Jahren und bei 6, 7. Das war eine Zeit, zu der ich ziemlich starke Panikattacken hatte. Also ich hatte wirklich eine Episode von 3, 4 Monaten mit starken Panikattacken aufgrund von einem für mich traumatischen Ereignis. Es ist jetzt nichts Schlimmes gewesen, aber es war für mich etwas Schlimmes. Und das hat in mir Panikattacken ausgelöst. Also eine so starke Angst, die sich so in meinem Körper manifestiert hat, dass ich das nicht mehr losgeworden bin, dass es immer
Könntest du
wieder an
es
die
teilen, wenn es
Oberfläche
für dich
wollte.
okay wäre? Ist das für dich okay? Könntest du es teilen, welche Angst, oder möchtest du nicht drüber sprechen?
Das war tatsächlich dieses Gefühl in meinem Körper, was ich vorher nicht kannte. Also ich hatte, das war wie so eine Angst, verrückt zu werden, wie nicht mehr klar denken zu können. Und
Okay,
ich habe
verstehe.
tatsächlich ich weiß nicht, ob du dich hineinversetzen kannst, aber wenn der Körper so sehr auf Flucht oder Kampf oder auf diesen Freeze-Modus ist, also so eine schlimme Angst entsteht, dann ist der Körper nur darauf eingestellt, irgendwie gerade sich zu retten und du kannst nicht mehr klar denken und der Kopf funktioniert nicht mehr. Und für mich, mein Kopf oder ist somit mein wichtigstes Gut, also mein Denkvermögen. Und es hat mir so zusätzlich wieder Angst gemacht, dass ich nicht klar denken konnte, dass das wie so ein Kreislauf war. Also es nennt sich auch in dem Fachbegriff im Psychologischen Angst vor der Angst. Das heißt, du hast
Okay.
Angst vor der Angst selbst. Das heißt, du bist in einem
Ja.
permanenten Teufelskreislauf von Panik gefangen, weil du hast nichts Greifbares, wovor du Angst hast, sondern du hast Angst vor der Angst selbst. Also ziemlich scheiße.
Ich sage auch sogar selbst, die Angst hat Angst, vergessen zu werden.
Ja, genau, so ungefähr.
Bin voll
Und
bei
das ging dann
dir.
echt über mehrere Monate. Und in diesem Zuge bin ich auf den Begriff der Hochsensibilität gestoßen. Und ganz wichtig hier an dieser Stelle nochmal zu sagen, die Hochsensibilität kam nicht heraus durch dieses Ereignis, sondern ich habe einfach nur dort diesen Begriff kennengelernt und gemerkt, krass, ich bin schon immer hochsensibel, weil ich auch in der Kindheit schon gewisse Erlebnisse hatte, die mir das gespiegelt haben. Aber da ist es mir einfach nur bewusst geworden. Und dann habe ich mich ganz,
Krass.
ganz, ganz viel mit dem Thema Hochsensibilität beschäftigt, mit dem Thema Panikattacken, generell mit der menschlichen Psyche. Fand es einfach nur crazy, was unsere Psyche alles mit unserem Körper anstellen kann, wie Körper, Kopf, Geist alles zusammenhängen. Und habe ganz viel angefangen zu meditieren, meinen Körper in die Stille zu bringen, zum Thema Pausen.
Spannend ist, dass ungefähr vor 5 bis 6 Jahren auch meine Reise anfing.
Ah,
Auch.
schön.
Und zu dem Thema Angst habe ich tatsächlich mir aus meiner Arbeit heraus folgendes Bild gemacht. Ich bin sehr analytisch stark unterwegs und visualisiere mir das Ganze. Ängste, wenn sie entstehen, entstehen erstmal nicht gegen uns, aber wir denken das und wir wollen sie bekämpfen, was eigentlich auch Schwachsinn ist. Weil Ängste sind immer für uns da, sie schützen uns vor etwas. Und irgendwann wird aus der Angst mit den Jahren wie so ein kleiner Leuchtturm und ein Leuchtturm kann weit in die Ferne schauen. Und
Ja.
wenn wir nicht diese Angst angehen, Angst, ich nenne sie Schutzmechanismus, entsteht irgendwann ein Sternwacht, diese Linien in den Weltall schauen. Und so funktioniert dann die Angst. Sie scannt dieses ganze Umfeld um uns herum und guckt auch
Ja.
wirklich auf diese Distanz. Und am Anfang ist es noch halt vielleicht so, wenn man sagen möchte, 1 Meter vor mir. Und jetzt war die Angst bei mir, wo du gesagt hast, ich hatte eine Zeit, da bin ich auch mit der Persönlichkeitsentwicklung angefangen. Und dann war es so, war ich auf einem Event und dann hat der Speaker gesagt, tausch die Visitenkarten aus. Ich bin da im Erdboden versunken. Schweißausbrüche, Panik, ich konnte nicht atmen. Ich kann dich so gut
Was?
verstehen. Ja, ich habe das überwunden, aber dann habe ich auch verstanden, wie mächtig die Ängste sind. Wenn da jemand nur gesagt hat, so, da gibt's, kannst du dich austauschen, Kontakte knüpfen. Ich hatte Schweißausbrüche. Er hat nur darüber gesprochen. Und dann realisierte ich, wie krass die Angst schon sich entwickelt hat.
Ja, Wahnsinn, ne? Und jetzt stell dir mal vor, du hast diese Angst, ohne dass außen herum was passiert. Einfach nur durch eigene Gedanken. Bumm.
Ja, das ist krass. Und dann hast du wirklich keine, ich hatte wirklich nicht keine Kontrolle über mein Leben, weil alleine die
Ja.
Vorstellung, der Vorstellung, es könnte passieren, schon in mir die Angst ausgelöst hat. Gut, ich
Ja.
habe es aufgearbeitet, weil ich verstanden habe, wie das Ganze funktioniert, so für mich.
Genau. Ja.
Und das ist heftig, wo du es gesagt hast, dachte ich nur, yes, ich kenne das.
Ja, Angst. Und eigentlich ist Angst etwas sehr Schönes,
Ja.
wenn wir sie annehmen und verstehen. Ich habe auch schon Coaches gehabt, mit denen ich an Panikattacken gearbeitet habe und die jahrelang in Therapien an ihren Panikattacken gearbeitet haben und es nie geschafft haben, diese Panikattacken zu überwinden. Und bei mir aber in 3, 4 Monaten haben sie es dann geschafft, weil
Mega.
wir wirklich an den Kern gegangen sind, dieses: Was ist denn Angst in deinem Körper? Was steckt denn dahinter? Hinter der Angst steckt immer etwas. Und diese Angst anzunehmen, zu durchleben und sich da rein zu begeben, das hast du, glaube ich, auch gerade schon gesagt, ne? Es ist einfach. Und genau dieses Nicht-Pause machen, weil unser Thema ist ja heute auch auf die Pause drücken. Und warum drücken Menschen nicht auf Pause? Weil sie Angst haben. Da steckt auch immer Angst dahinter.
Ja.
Immer.
Ja. Ich habe für mich deshalb, ich achte sehr auf meine Kommunikation, weil ich verstanden habe, Kommunikation, so wie wir sie nutzen, ist nicht förderlich. Sie ist sehr negativ, dies und jenes, aber das ist ein anderes Thema. Aber ich habe so tatsächlich die Angst umbenannt, um mich ein bisschen besser zu konditionieren. Ich nenne sie Schutzmaßnahmen.
Ja.
Schutzmaßnahmen. Etwas entsteht, weil es uns beschützen möchte. Wir werden in der Schule, klassische Situation, irgendwie vom Lehrer oder den Mitschülern ausgelacht. Es entsteht ein Schutz und beim nächsten Mal ziehen wir uns eher zurück. Das Problem, glaube ich, eher ist in der Angst selbst, ist, dass weder darüber gesprochen wird, dass thematisiert wird. Für den Zeitraum, vielleicht für 2, 3 Jahre, hat diese Schutzmaßnahme ihre Funktion. Das Problem nur ist, wir legen sie nicht ab. Und dann 20 Jahre
Ja.
später durchlebst du das, was du mit 7 erlebt hast. Klar, macht es da keinen Sinn. Das ist so, wie wenn du
Ja.
heutzutage eine SMS schreibst oder einen Brief schreibst. Es ist so, hä? Macht doch keiner. Oder
Ja.
noch ein schöneres Beispiel. Stell dir vor, du bist jetzt so alt, wie du bist und ziehst deine Hose von 7 an. Passt nicht. Aber das genau das
Ja.
macht Angst ja mit uns. Das ist ein enges Korsett, das uns einengt. Und deshalb spüren wir uns, glaube ich, auch bei Ängsten so sehr in die Kindheit versetzt.
Ja. Ja.
Das habe ich für mich so
Und
erklärt.
ich denke, dass vielen Menschen manchmal gar nicht bewusst ist, dass gerade Angst oder also Angst greift oder ein Schutzmechanismus. Denn Menschen reden ganz oft von Stress. Ich bin so gestresst. Oh. Und Stress ist alltagstauglich, Stress ist gesellschaftstauglich. Je mehr Stress du hast, ey, desto geiler bist du so ungefähr. Oh, du hast so viel Stress, ja, dann bist du bestimmt auch erfolgreich. Huch, warum wird denn Stress mit Erfolg gleichgesetzt? Das ist etwas, was ich beobachte. Für hochsensible Menschen, geil, Stress ist kein Statussymbol, hält er gerade hoch. Genau, richtig. Und für hochsensible Menschen ist das natürlich ein super, super krankmachender Glaubenssatz. Ich kann nur erfolgreich sein, wenn ich viel Stress habe. Und übrigens, hinter Stress, worauf ich gerade hinaus wollte, hinter Stress steckt fast immer Angst. Hinter Stress steckt fast immer Angst. Die Angst, nicht gut genug zu sein, die Angst vor Veränderung, die Angst vor Ablehnung, die Angst zu scheitern, die Angst, nicht geliebt zu werden. Also Stress im Körper ist immer Angst.
Ursache, Wirkung.
Ja.
Als du diese Entscheidung getroffen hast, so vor 6 Jahren, hattest du bei dieser Reise Unterstützung gehabt?
Nein. Denn, jetzt kommt wieder das Typische, ich wollte da noch nicht Schwäche eingestehen. Es war
Also
mir
du warst so die klassische
unangenehm.
Powerfrau, oder wie kann ich mir dir vorstellen?
Ja, ganz genau, ganz genau. Also ich habe schon Freunden irgendwie davon erzählt, aber gleichzeitig immer mit einem riesen Lächeln auf dem Gesicht. Hahaha, ich habe, glaube ich, Panikattacken, lustig.
Du hast dich selbst in deiner Aussage da so belächelt, oder wie?
Ja.
Okay.
Habe so ein bisschen so wahrscheinlich runtergespielt, aber mir ging es schon echt schlecht von innen. Aber trotzdem bin ich durch den, bin so meinen Weg gegangen, aber habe tatsächlich über die 3, 4 Monate so viel innere Arbeit zu Hause für mich betrieben, die keiner von außen mitbekommen hat. Ich saß zu Hause mit den lautesten Gedanken, mit echt komischen Gefühlen und ich weiß, ich bin einmal ins Krankenhaus gefahren, weil ich dachte wirklich, dass ich verrückt werde. Haben die natürlich alles gecheckt, war nichts. Aber ich dachte so, was passiert hier mit meinem Körper? Also ich war wirklich konfus. Und dann bin ich habe, das war wie ein Selbststudium, wie eine Selbsttherapie in diesen 3, 4 Monaten. Aber ich habe mir keine Hilfe geholt. Ich habe es für mich tatsächlich selbst gepackt und ich bin jetzt froh, dass ich es so gemacht habe. Ich würde es aber niemandem empfehlen. Also, hätte nicht sein müssen.
Bei mir war es genauso. Ich habe es auch
Ja.
selbst gemacht. Ist da vielleicht eine besondere Beklopptheit Stärke, aber kannst du mal ein paar Beispiele bringen? Was hat sich bei dir so ausgezeichnet, dessen ich werde verrückt, was du teilen magst?
Also es gab wirklich eine Situation, ich bin in den Baumarkt gefahren. Ich wollte irgendwie was in meiner Wohnung anmalen, keine Ahnung, kreativ sein, mich ablenken. Bin in den Baumarkt gefahren und ich kann mich noch erinnern an die Situation. Ich bin die Rolltreppe hoch und ich wusste gar nicht mehr, was ich im Baumarkt will. Mein Kopf hat nicht mehr funktioniert. Ich wusste es nicht mehr. Ich konnte aber auch nicht greifen, dass das Angst ist, weil ich das bis dato nicht kannte, so eine starke Angst zu haben. Diese Angst vor der Angst, denkst so, hey, hier ist doch nichts und mein Kopf hat nicht funktioniert. Was wollte ich denn jetzt hier? Und es wurde immer schlimmer, weil ich mich da voll reingesteigert habe.
Ja,
Ja.
verstehe. Ja, so gesehen, die Kontrolle über sich selbst zu verlieren, wahrscheinlich auch, ne?
Komplett. Und dann natürlich noch Blicke von anderen, dann vielleicht noch generell die Reizüberflutung in dem Baumarkt und dann. Oh, es gucken Menschen. Es war wieder so, auch wie so eine leichte Paranoidität, die dann dazu kam. So, huch, sehen die gerade, dass es mir so komisch geht? Also, es war
Warst du
alles
im Burnout oder
zusammen.
so in der Richtung oder war es gar nichts in der Hinsicht? Du hast dich sofort
Nee,
früh.
n-n. Nee, weil das war dann immer direkt weg, wenn ich eigentlich wieder eine ganz entspannte Sache gemacht habe. Wenn ich zum Beispiel beim Tanztraining war, dann hatte ich das ja alles nicht. Also es hatte nichts von einem Burnout. Ich weiß nicht, wie du mit psychischen Erkrankungen dich beschäftigt hast, aber es gibt ja wirklich so verschiedene Ausprägungen, Burnout, Depressionen, Angststörungen. Und es war eine
Ich
ganz
hatte einen
klare
Burnout.
Angststörung. Ja, genau. Und bei mir war das eine ganz klare Angststörung, oder eine Angstepisode, denn es ging wirklich 3, 4 Monate und danach hatte ich es für mich, durch. Aber ja.
Ich habe im Internet mal sowas gesehen, das glaube ich kam sogar von Jim Carrey, das hat irgendwie sehr schön gesagt. Ich kann es nicht ganz rekonstruieren, aber es hieß irgendwie so, wenn du irgendwie Depression oder in diese Richtung gehst, dann sagt dir dein Körper eigentlich nur, fuck you, ich habe keinen Bock, diese Rolle zu spielen, die du die ganze Zeit spielst, denn sie tut dir gerade nicht gut. Und ich glaube, das
Ja.
ist halt auch einer der Impulse, die wahrscheinlich wir beide wahrgenommen haben. Wir haben etwas gespielt, was wir nicht sind. Und weil wir es gespielt haben, haben wir uns verstellt und aber uns selbst übersehen, unsere innere Batterie nicht wirklich gefüllt und immer nur leer, leer, leer laufen lassen. Und klar wurden wir dann immer sensibler, empfindlicher und. Und ich glaube, das ist schon fast gesellschaftlich so, irgendwie, dass wir uns gar nicht wirklich wahrnehmen.
Ich glaube, es gibt nochmal einen Unterschied. Also, ich kann jetzt nur für mich sprechen. Ich zum Beispiel, habe nie eine Rolle gespielt. Ich für mich war schon immer sehr authentisch, sehr ehrlich, sehr ich. Bei mir war das eher, dass ich aufgrund meines Leistungsdenkens und meines Erfolgsstrebens über meine Grenzen gegangen bin, permanent. Und das beißt sich natürlich sehr mit der Hochsensibilität. Das heißt, ich habe mich nicht selbst liebevoll mit mir gesprochen. Jetzt mach doch mal mehr. Jetzt, wieso machst du schon wieder Pause? Direkt schlechtes Gewissen, wenn ich Pause gemacht habe. 8 Stunden arbeiten für
Leistungsgedanke.
mich einfach nicht möglich. Dann noch zu messen, dies, das. Und ich war schon immer authentisch. Wie gesagt, nie eine Maske aufgehabt. Ja, vielleicht ein bisschen überspielt, wenn meine Batterie leer war, das auf jeden Fall. Aber in dem Sinne war ich schon immer ich. Genau, ja.
Welche Entscheidung musstest du in Bezug zum Umfeld, Familie und Job treffen, als ich nenne es mal dieser Punkt kam, wo du dann festgestellt hast, jetzt geht's nicht weiter?
In Bezug auf Familie. Tatsächlich habe ich da gar nicht so viel verändert. Also es waren ganz viele Entscheidungen, die ich mit mir selbst getroffen habe, dass ich habe ja schon immer im Homeoffice gearbeitet oder viel im Homeoffice gearbeitet und die Entscheidung hieß einfach bloß, ich arbeite zu Hause nicht mehr 8 Stunden, sondern ich mache Pausen, wie ich Pause machen will, weil meine Leistung ist trotzdem immer noch genauso gut wie von allen anderen. Selbst wenn ich mehr Pausen mache und weniger arbeite, ist trotzdem das, was ich abliefer, genauso gut. Das heißt, es war eigentlich ganz viel, was ich mit mir ausgemacht habe, mir selber, wo ich mir Erlaubnisse gegeben habe, Dinge so zu tun, wie ich sie fühle. Und das habe ich aber mit niemandem abgestimmt. Oder wo ich dann gesagt habe, teilweise, ich lade mir nicht so viele Termine auf und habe dann auch gegenüber meiner Familie und Freunden manchmal gesagt, nee, heute passt es mir nicht mehr. Aber das war nichts, was ich jetzt bewusst kommuniziert habe, sondern ich habe einfach für mich diese Grenzen meines Akkus gesetzt.
Schon von
Gesagt, zum
Anfang
Beispiel,
an
wenn
warst du dir
ich.
so bewusst.
Das heißt von Anfang an, aber das
Wo du
kam
das
dann
festgestellt
natürlich in
hast.
der Zeit. Ja.
Ja, es geht so ein bisschen darum, du hast ja gesagt, du hattest Gucci, der dann halt sich mal so ein bisschen geoutet hat in seiner Familie. Und was ich bei mir auch gemerkt habe, als ich dann die Entscheidung getroffen habe, ich mache mich selbstständig oder andere Entscheidung, dass halt nun mal das nahestehende Umfeld, vielleicht Ex-Freunde, erstmal sagen, wie kommst du auf den Blödsinn, mach doch was Sicheres, in Bezug auf Selbstständigkeit, in diese Richtung meine ich. Ich meine, wie gingst du da halt im
Ah,
Umfeld,
okay.
Familie? Wie gingen sie
Du
mit
meinst
dir
jetzt zum
um?
Thema Selbstständigkeit speziell,
Nee,
oder?
Hochsensibilität, ne? Hochsensibilität. Weil jetzt bist du ja die ja, wie du gerade gesagt hast, noch eine Ausrede hast, jetzt bist du dieses Weichei, gesellschaftlich gesehen, stell dich nicht so an und so, sowas meine ich, weil vorher warst du ja die Leistungsfrau.
Wie hat mein Umfeld das aufgenommen, als ich darüber gesprochen habe? Ja, eigentlich haben alle direkt gesagt, ja, passt.
Kann
Also,
auch manchmal einfach sein, ne?
nee, also ich habe wirklich ein super Verhältnis zu meiner Familie und zu meinen Freunden. Ich habe tatsächlich glücklicherweise wenig Menschen in meinem Umfeld gehabt in den letzten Jahren, die nicht respektvoll mit mir waren oder so. Also ich habe wirklich fast nur energiegebende Menschen in meinem Umfeld, sagen wir es mal
Das ist
so.
schön.
Und wenn ich mit diesen darüber spreche, dann sind die da immer so sehr verständnisvoll, fragen. Und die, die mich gut kennen, wissen halt auch, ja, krass, du warst als Kind schon immer sehr empfindlich. Aber ohne das zu werten, einfach dieses empfindlich auf Gerüche, empfindlich auf Geräusche. Es gibt so typische Zitate von mir von früher, wenn Freunde mich zitieren, Damaris sagt, I, das ist irgendwie so ekliges Licht hier. Und alle, hä? Was meinst du? Ne? Und ich, ja, das ist ekliges Licht. Irgendwie irritiert mich das. Und keiner versteht es im Raum, was ich meine. Aber das sind so Zitate und meine Freunde, für die halt, macht es halt auch voll Sinn, wenn ich denen jetzt sage, ich bin hochsensibel.
Das
Naja,
ist
macht Sinn.
das Krasse. Das ist so, du lebst ein Leben und dann stellst du auf einmal etwas fest, ne? Und dann auf einmal ist das so eine Offenbarung. Bei mir war es genauso. Meine Eltern haben immer schon gesagt, hey Vitali, du warst schon auch als Kind immer so. Nur ich habe das nicht als Stärke wahrgenommen. Ich habe das eher als etwas, ne, ich will das nicht sein. Habe ein Leben lang versucht, etwas zu sein. Und dann realisiere ich, dass das eigentlich schon immer mein Weg war. Eigentlich voll bekloppt,
Ja.
oder?
Ja.
Warum können wir uns nicht sofort
Ja.
annehmen?
Ja, genau. Aber das Schöne ist, ich glaube, meine Mama ist auch hochsensibel. Sie sagt es jetzt auch mal, weil sie beobachtet immer meinen Instagram-Kanal und sie sagt, ja, ich glaube, ich bin das auch. Und die hat mich halt immer sehr intuitiv erzogen. Also meine Eltern sind ja getrennt und ich bin bei meiner
Wunderbar.
Mama aufgewachsen mit meinem Stiefpapa und meiner Schwester. Und meine Mama, die hat, ich hatte das unfassbare Glück, dass an mir halt nicht rumgemäkelt wurde, du bist falsch oder mach dies, das anders, sondern ich war so ein Kind, ich habe teilweise nach der Schule 5 Stunden in meinem Zimmer gebastelt. Halt voll
Mega.
HSP-like. Also dieses, ich war einfach 5 Stunden nach der Schule kreativ in meinem Zimmer alleine. Oder ich habe irgendwie mal mit einer Freundin für 6 Stunden draußen im Wald gespielt. Also ich durfte zum Glück genau diese Seiten immer erkunden als Kind. Ich habe zum Beispiel persönlich die Schwierigkeiten erst ab meinem Eintritt in das Berufsleben bekommen. Vorher hatte ich nie Probleme, in Anführungsstrichen, weil ich intuitiv immer nach meinem Wesen gelebt habe, auch im Studium.
Mega.
Ich habe sau viel geschlafen während meines Studiums, bin nicht zu allen Vorlesungen gegangen, habe das einfach alles gemacht, wie es zu meinem Wesen gepasst hat. Und erst mit Eintritt in mein Berufsleben bin ich an meine Grenzen gestoßen, weil ich mich dann in Schubladen gepresst habe, in die ich nicht reinpasse. 8 Stunden arbeiten geht für mich nicht. Geht nicht. Kann ich nicht.
Kannst du schon. Nur ist es nicht
Ja.
gesund für dich. Ich meine, können tun wir schon, weil. Aber das ist es ja.
Klar.
Ich lese ja das Buch Kindheit 6.7 und da wird es auch gesagt, dass halt schon von Anbeginn, vom Kindergarten an, wir darauf konditioniert werden, genauso zu funktionieren, aber
Ja.
im Gegensatz zu unserer eigentlich natürlichen Begabung oder Eigenschaften.
Ja.
Das ist vielleicht auch ein wichtiger Impuls an euch Zuhörer. Es war einfach wieder lernen, mehr auf uns zu hören. Der Körper hat ein
Ja.
eigenes Tempo, anstatt der Geschwindigkeit der Gesellschaft zu folgen, da kannst du nicht gewinnen. Das ist Perfektionismus, das ist Hochleistungsgesellschaft, die kümmert sich nicht um das individuelle Bedürfnis jeder einzelnen Person. Da geht es nur noch zack, 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 zack. Und wir fallen da hinten ab. Ich hatte meinen Burnout auch aus dem Grund, weil ich mich nicht selbst wahrgenommen habe. Und wenn du so erzählst, wie es bei dir war, kann ich mir vorstellen, dass du auch durch deinen Leistungsgedanken die Damaris einfach mal sehr
Komplett.
getrieben hast, ne?
Ja, voll. Voll. Und nochmal zu unserem Thema, zu dem Hauptthema, auf Pause drücken. Niemand wird für dich auf Pause drücken. Das heißt, wir sind selber dafür verantwortlich, die Pause-Taste zu drücken und zu sagen, ich brauche Pause. Mein Körper braucht Pause, mein Körper braucht Ruhe, Regeneration.
Gut, jetzt machen wir daraus auch eine Frage. Eine Frage habe ich, aber das passe ich an. Pause machen. Was hat sich seit dem Zeitpunkt der Annahme deiner Superkraft in deinem Leben verändert zum Thema Pause machen? Jetzt
Ja,
hattest du den großen
tatsächlich immer das.
Knall, du warst immer in
Ja.
Hochleistung, immer zacki, zacki, zacki. Und was hast du jetzt verändert,
Ja.
damit du mehr Pause hast?
Ja. Ja, tatsächlich das Reinspüren. Wirklich auf meinen Körper hören. Ich habe früher so oft gegen meinen Körper gearbeitet, als wäre das irgendwie wie so ein Feind. Das ist so krass. Wir sind in unserem Körper und ich habe meinen eigenen Körper wie meinen Feind behandelt. Wenn
Bekämpft.
der Nackenschmerzen hatte, Paracetamol rein. Halt's Maul, so gefühlt. Wenn der Körper krank wurde, nee, ich will nicht, dass du krank bist, weil ich will arbeiten. Halt die Klappe, Körper.
Dich selbst
Weißt du?
leugnen.
Ja, leugnen, unterdrücken. Wirklich so wie so ein Feind, wie so ein Kampf, wie ein innerer
Eigentlich
Kampf.
krank. Da kann man nur
Mann!
krank werden.
Ja, natürlich. Das ist ja das Krasse. Und für welchen Preis machen wir das denn? Für was?
Das
Für
Schlimme
den
ist,
Erfolg. Aber was ist denn Erfolg?
das Schlimme an diesem Preis ist, so von wegen, ich dachte auch in meinen 20 bis 30, Gottmodus, fuck off, alles scheißegal. Ja, das Problem ist nur, es ist nicht wie beim Spiel, du kannst einen Speicherzustand zurücksetzen. Du zahlst immer, immer zu 100% Armen den Preis, nur später.
Ja, genau. Und
So, zurück zu dir, was hast du verändert? Pause.
Genau. Und ich habe, wie gesagt, zu der Zeit, mein Körper war immer im Kampf mit meinem Körper. Ich habe ihn wie so ein Hindernis gesehen für meine Ziele, die ich ja erreichen will.
Die Frage ist dann, ob das deine Ziele waren.
Ganz genau, es kommt nochmal hinzu. Aber es war ja immer so leistungsgetrieben und mein Körper war wie so ein Hindernis, wie eine Hürde auf meinem Weg. Und tatsächlich habe ich da begriffen, krass, wenn es meinem Körper nicht gut geht, ey, dann ist es scheißegal, welche Ziele ich erreiche, wie viel Geld ich habe, welche Freunde um mich rum sind. Weil wenn ich mit Panikattacken im Krankenhaus stehe und nicht mehr weiß, wer ich bin, dann, ja, dann kann ich noch so viel Geld auf dem Konto haben. Ist dann scheißegal. Also wenn es meinem Körper nicht gut geht, ist im Außen alles ein Scheißdreck wert. Und da habe ich wirklich verstanden, meine Gesundheit und mein Körper stehen an erster Stelle. An allererster Stelle. Wenn es mir nicht gut geht und wenn ich krank bin heutzutage, und ich rede von meinem jetzigen Selbst, wenn ich heutzutage krank bin oder ich merke, meine Energie ist auch echt unter 10%, ich sage alles ab. Ist mir scheißegal heutzutage. Wenn es mir nicht gut geht, dann ist meine Prio 1 Ruhe. Es ist
Das
wirklich
ist
egal, was
super.
in dem Moment ist. Es ist mir komplett egal, wenn ich krank bin, bin ich krank. Und auch den Körper dann nicht zu verteufeln, sondern zu sagen, danke Körper.
Ja.
Danke Körper, wir kümmern uns jetzt. Du zeigst mir gerade was auf. Okay, wir brauchen Ruhe. Auch Fieber. Ich habe früher Fieber verteufelt. Und mittlerweile denke ich mir, Fieber ist ja auch eigentlich nur eine Reaktion. Der Körper treibt die Temperatur hoch, um was zu regeln. Und das heißt, mit einer höheren Temperatur im Körper kann der Körper besser arbeiten und schneller. Und auch da nicht wieder eine Paracetamol reinballern oder eine Ibo, damit das Fieber runtergeht, sondern sich hinzulegen und zu sagen, ich nehme die hohe Temperatur meines Körpers an und bedanke mich, dass du jetzt arbeiten kannst.
Ja,
Danke,
Ursache,
Körper.
Wirkung. Ich glaube, der
Danke,
Körper schickt uns Krankheiten, wenn wir sie so nennen, nur als Hinweis dafür, falsche Rolle. Weil
ja.
ich bin beispielsweise jetzt viel glücklicher, als ich jemals war. Und das Einzige, was ich regelmäßig habe, aber ich verstehe auch, warum ich es habe, emotionaler Stress, Kopfschmerzen. Ich bin durchgehend gesund, weil ich viel mehr auf meine Energie, Gesundheit und so weiter achte. Das passt zu dem, was du sagst. Diese Krankheiten sind doch auch nur ein Anzeichen dafür, dass wir eventuell nicht den richtigen Weg gehen, der uns gesund hält.
Psychosomatik. Alles ist im Einklang.
Und ich habe so einen schönen Gedanken gehabt, auch auf Bezug der Sprache, der Kommunikation. Nimm die linke Hand und streichel dich für positive Kommunikation, positive Gedanken. Nimm die andere Hand und hau dich immer drauf für negative Gedanken. Und dann schau mal an, wie du den ganzen Tag lang sprichst und wie du aussehen würdest. Ist ja auch Achtsamkeit,
Ja.
sich es zu erlauben. Ich meine, hat sich in der Hinsicht auch deine Sprache verändert oder warst du dir da schon auch sehr bewusst?
Meine
Weil
Sprache hat
Sprachen
sich auf
sind
jeden Fall auch.
Gedanken, Gedanken sind Energie, du weißt ja, ne?
Genau, natürlich hat sich das auch verändert. Also wie rede ich mit mir selbst, vor allem in Gedanken. Das ist uns ja oft gar nicht bewusst, wie wir denken und wie wir mit uns reden. Und es ist tatsächlich so, dass ich mich ganz viel mit mir beschäftigt habe, dass ich mehr wie eine liebevolle Freundin mit mir selbst spreche. Weil ich
Oh,
würde
das ist
ja auch nicht zu
schön.
meiner besten Freundin sagen, Alter, jetzt, du bist zwar krank, scheiß drauf, jetzt pack da irgendwie eine Paracetamol drauf, geh zur Arbeit, hör auf zu heulen. Sondern ich würde jetzt zu meiner besten Freundin auch sagen, jetzt gönn dir doch mal Ruhe. Schau mal, dein Körper ist das Wichtigste, was du hast. Nimm dir Ruhe, nimm dir Zeit für dich, lass dir eine Badewanne einlaufen. So würde ich
Aber
wahrscheinlich mit meiner besten Freundin sprechen und so habe ich auch angefangen, dann mit mir zu
ja.
sprechen.
Das ist der Punkt. Die meisten, so war es bei mir auch früher, ich war eher im Außen und habe mit Freunden so gesprochen, aber nicht mit mir. Und was ich gelernt habe,
Genau.
diese Barriere zu durchbrechen und auch mir das zu erlauben, weil ich ja wichtig bin, weil wenn es mir nicht gut geht, dann brauche ich die anderen.
Ganz genau.
Und das ist
Ganz
großer
genau.
Bullshit. Wir neigen uns langsam dem Ende zu. Du hast es ja bei Social Media klar kommuniziert. Warum arbeitest du nur mit Frauen zusammen? Es gibt ja auch hochsensible Männer.
Oh, da hast du mich jetzt. Kann ich das jetzt in deinem Podcast sagen? Nein, Spaß. Nee, ich arbeite tatsächlich mit Frauen zusammen, weil in der Vergangenheit einfach die Arbeit mit Männern nicht so Es hat nicht so geklappt, sagen wir es mal so. Ich habe mich mit Frauen selbst wohler gefühlt und es war irgendwie stimmiger. Es war also auch ein bisschen eine Business-Entscheidung für mich persönlich. Und auch, weil ich mir gedacht habe, ich möchte in meiner Positionierung und nach außen Instagram auch gerne typische Frauenthemen ansprechen. Ich möchte auch mal über Menstruation sprechen. Ich möchte, also, weißt du, so einfach so ein paar Frauenthemen anschneiden, wo ich manchmal von Männern so komische Kommentare bekommen habe und so komische Reactions, wo ich dachte so, oh nee, Männer, geht jetzt mal bitte, ich will gerade irgendwie über Frauensachen reden. Aber es hatte so auch mit meinen Themen noch zu tun. Also es war eine Entscheidung, die auch viel mit mir zu tun hat und hatte. Und ich weiß auch, dass ich irgendwann wieder mit Männern arbeiten möchte.
Ich kann dich sehr gut verstehen. Ich bin tatsächlich auch dabei, mich mehr Männern zu öffnen wieder, weil ich habe auch gemerkt, diese Emotionalität, Empathie, finde erstmal die Männer, die selbst sich dessen bewusst sind und das zulassen. Frauen sind
Ja.
da viel empfänglicher. Das heißt, du hast immer irgendwo eine Zielgruppe, eine Zielgruppe, die da viel entspannter mit umgeht. Bei den Männern finde Männer, die wirklich kommunikativ sind. Zu viele sind so in ihren Mustern drin. Ich tue mich auch verdammt schwer, weil ich selbst einfach anders bin.
Ja.
Aber du hast ja mittlerweile, glaube ich, jetzt über die Jahre, 6 Jahre her, für dich dein Leben doch so weit gedreht, dass du mehr Pause machst, oder?
Ja, definitiv.
Und ich
Also.
vermute mal, du kommst nie wieder in dieselbe Situation, wo du mal warst, weil du frühzeitig regenerierst, ne?
Genau, also in diese Problematik werde ich definitiv nicht wieder rutschen kommen, wie auch immer man das nennen mag. Aber jeder Mensch hat Themen und jeder Mensch begegnet immer wieder neuen Themen. Das wird definitiv nicht mein Thema. Das habe ich für mich ganz klar raus, auf meinen Körper hören, rechtzeitig Pausen nehmen. Aber ganz wichtig nochmal an dieser Stelle, was ich auch immer wieder kommuniziere, es gibt einen Unterschied zwischen ich brauche wirklich eine Pause und ich prokrastiniere. Da könnten wir wieder eine komplett neue Podcast-Folge drüber füllen. Aber das sind zwei verschiedene Hürden. Es gibt einmal, dass ich habe wirklich keinen Akku und keine Batterie mehr und mein Nervensystem will runterfahren. Ich brauche Regeneration, ich brauche Pause. Mein Körper kann nicht mehr. Und darüber haben wir ja heute hauptsächlich gesprochen. Und es gibt das Thema Prokrastinieren. Und sah
Auf
dieser
Schieberitis.
Schutzmechanismus, der das Ego beschützen will, nicht den Körper, sondern der das Ego beschützen will. Und dann sage ich, mach keine Pause, sondern mach einfach.
Ah, auch da nochmal zu unterscheiden, nicht, das ist alles
Ja.
dasselbe, sondern ja, das ist wichtig.
Ja.
Ich würde auch sagen, beim Prokrastinieren ist es halt oft auch so, dass es vielleicht wirklich unliebliche Aufgaben sind, dies oder jene Steuererklärung, klassisches Beispiel,
Ja.
oder. Das hat dann nichts mit der Energie zu tun, aber durchaus, dass wenn
Genau.
ich über Steuererklärung nachdenke, dass ich dann komplett leer bin, weil das Thema mich so
Ja,
triggert.
das kann passieren, definitiv. Das kann auch passieren. Und da aber diese Unterscheidung, ne, und dann
Ja.
wirklich zu sagen, okay, ich tanke einen Tag ganz bewusst und dann nehme ich mir den übernächsten Tag für die Steuererklärung, weil dann bin ich ja aufgetankt und dann habe ich wirklich die Energie und dann kann ich mich dieser einen Sache widmen. So.
Wunderbar.
Und da Unterschiede zu erkennen. Ja.
So, zum Schluss will ich folgendes, naja, folgende Frage an dich. So, was können die Leute tun, wenn sie nach der Folge sagen, zum einen, das mit dir zusammenarbeiten, das wäre das Sinnvollste, aber was können sie für sich, wie können sie feststellen oder was können sie tun, wenn sie merken, dass sie vielleicht in diese Richtung gehen, Hochsensibilität? Was würdest du ihnen als erste Schritte empfehlen, so? Wie gehen Sie da am besten vor?
Ja, als allerersten Schritt würde ich jeder Person empfehlen, die oft so ihr Stresslevel, Stresspegel überschreitet, irgendwie körperlich oft ausgelaugt ist, anzufangen, Tagebuch zu schreiben. Wirklich Gedanken aufschreiben, jeden Tag, sei es 5 Minuten oder 10 Minuten, jeden Tag mal niederzuschreiben, was geht da so in deinem Kopf vor, wie sprichst du mit dir, was sind da für Gedanken, was sind da für Gedanken über dich selbst, was sind da für Gedanken über Erfolg, was sind da für Gedanken über deinen Körper, einfach mal niederschreiben. Und ich habe damals mit einem Glückstagebuch angefangen, weil das war eine Zeit, wo ich dachte, boah, krass, ich lächle nicht mal mehr, was ist da los? Und ich habe immer drei Sachen aufgeschrieben, die mich heute glücklich gemacht haben. Und das war manchmal echt schwer, an diesen Tagen überhaupt was zu finden. Und das fand ich krass. Ja, das kann doch wohl nicht angehen. Es fällt dir gerade schwer, drei Sachen zu schreiben, die dich heute glücklich gemacht haben. So geht es nicht. Aber wirklich dieses Aufschreiben von drei Sachen. Und irgendwann habe ich angefangen, mir bewusst Dinge über den Tag zu überlegen, die mich glücklich machen, damit ich drei Sachen aufschreiben kann, die mich glücklich gemacht haben. Und so funktioniert das Leben.
Ja, ich sag mal auch so, Persönlichkeitsentwicklung, das habe ich für mich festgestellt, ist im Grunde sich einfach nur der laufenden Programme, Gedankenprogramme, Gewohnheiten bewusst zu werden, sie zu fragen, hinterfragen und an dem Moment, wo du sagst, warum, 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 diese zu transformieren, weil nicht alle Gedankenprogramme, Gewohnheiten laufen für uns, mit uns, für unsere Ziele. Und ich glaube, das ist, was du auch meinst, dass halt man sich dessen bewusst wird, um diese dann zu transformieren. Und in dem Fall gibt es ja zur Transformation in dem Thema Hochsensibilität für Frauen, dich als Coach. Ich werde dich da in den Show Notes verlinken. Verdammt, manchmal habe ich auch noch Spaß. Ich bin Papa, ich habe eine Erlaubnis, falsch zu reden. Genau, ich danke dir für deine Zeit, für den Einblick in dein Leben. Ein sehr, sehr spannendes Thema. Leute, achtet bitte auf euch. Ich bin in einem Burnout gelandet. Ich weiß, was es bedeutet, nicht auf sich zu hören. Du hattest deine Schicksalsschläge gehabt. Der Körper, und das ist ein klassischer Spruch, ist unser Tempel. Uns gibt ihn nur keiner mehr. Heile zurück. Wenn er einmal kaputt ist oder angebrochen ist oder sonstiges mit Krankheiten, den kriegst du nicht mehr zurück. Und Medikamente ist keine Heilung. Deshalb danke für deine Zeit, war eine wunderschöne Folge. Ich verlinke dich in den Shownotes und danke für das Gespräch.
Vielen, vielen Dank.